SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, es ist 8:30 und wir kommen nun zu den Perspektiven, in denen heute der langjährige Berliner Bischof und protestantische Ethiker Wolfgang Huber zu Gast ist. Ob das die moderne Medizin ist, ob es um Fragen von Leben und Tod geht oder um Klimawandel und Globalisierung. In vielen Lebensbereichen werden im Moment ganz neue ethische Fragen aufgeworfen, die für uns alle existenziell wichtig sind. Professor Huber beschäftigt sich in seinem neuen Buch Ethik mit diesen modernen Grundfragen unseres Lebens. Und Hans-Jörg Schulz hat ihn danach befragt.
Herr Huber, warum brauchen aufgeklärte Gesellschaften wie unsere überhaupt ein ethisches Gerüst?
Aus zwei ganz einfachen Gründen. Der eine besteht darin, wir leben in einer sehr pluralen Gesellschaft. Die Pluralität bezieht sich auch auf die grundlegenden Überzeugungen. Und wir müssen lernen, wie wir in einer solchen Gesellschaft einerseits eine Verständigung erzielen über die Grundsätze, die für alle in gleicher Weise gelten müssen, damit wir in Frieden zusammen leben können, wie aber auch die unterschiedlichen Individuen und Gruppen ihre jeweilige Vorstellung vom guten und gelingenden Leben zur Geltung bringen können. Und der andere Grund, wir stehen am Beginn des 21. Jahrhunderts vor großen, auch früher unbekannten ethischen Herausforderungen im Bereich der Auswirkungen der Lebenswissenschaften, im Bereich der Wirtschaftsethik, in den großen Fragen von Krieg und Frieden. Und zwar immer so, dass das auch hineinwirkt auf das Leben der Einzelnen. Und deswegen muss jeder größere Fähigkeiten entwickeln, mit den ethischen Herausforderungen Schritt zu halten, als es in früheren Zeiten der Fall war. Also abgekürzt gesagt, Pluralität und Modernität sind die beiden großen Herausforderungen der Ethik.
Das heißt, es ist ein wenig an Verbindlichkeit verloren gegangen. Ist das der berühmte Relativismus, der immer wieder beklagt wird?
Relativismus ist eine der Fluchtbewegungen, die man da beobachten kann. Die andere Fluchtbewegung, die man genauso intensiv beobachten kann, ist Fundamentalismus. Die eine Antwort sagt, es gibt keine Klarheit und alles ist gleichgültig. Und die andere Antwort sagt, es gibt überhaupt nur eine Lösung und wir haben sie mit Sicherheit es selber in der Hand. Beide Antworten sind grottenfalsch. Beide Antworten unterschätzen auch, dass die Ethik, jedenfalls so wie ich sie verstehe, ja zwei Dimensionen hat. Die eine Dimension bezeichne ich als die moralische Frage. Die zielt darauf, was wir anderen schulden und was für alle in gleicher Weise gelten muss. Und das andere bezeichne ich etwas abgekürzt als die ethische Frage. Das ist die Frage danach, welche Gestalt mein Leben annehmen soll. Welche starken Antworten ich auf die starken Fragen meines Lebens geben will. Welcher Aufgabe will ich mein Leben widmen? In welcher Lebensform möchte ich existieren? Wie gestalte ich das Verhältnis zu meinen Mitmenschen? Fragen dieser Art. Und die zweite Frage ist genauso wichtig wie die erste. Die Ethik ist teilweise ein bisschen blutleer dadurch geworden, dass sie nur die Frage nach einer universalen Moralität gestellt hat und sie nicht verbunden hat mit dieser Frage nach dem guten und gelingenden Leben.
Dieser Zusammenhang von Moral und Ethik, den Sie auch im Buch herstellen, den sollten wir noch ein bisschen erläutern. Sie zitieren darin auch Jürgen Habermas, der so unterschieden hat, dass er gesagt hat, eben die Moral ist, wenn man so will, das Richtige und die Ethik das Gute. Wie genau bringen Sie die beiden Punkte zusammen?
Moral hat es seit einer wichtigen Klärung, die Immanuel Kant, der große Königsberger Philosoph, auf die noch heute verbindliche Formel gebracht hat, mit dem zu tun, was mit guten Gründen für jedermann ein allgemein verpflichtendes Gesetz, eine allgemein verpflichtende Norm sein kann. Moral hat es mit dem zu tun, was für alle in gleicher Weise gelten kann und auch gelten muss, weil es sich um zentrale Grundsätze des gemeinsamen Lebens handelt. Das ist die Frage nach dem Richtigen und das Gegenteil des Richtigen ist das Falsche. Die Ethik in dem Sinn, in dem wir jetzt drüber reden, hat es damit zu tun, dass Menschen, die Individuen sind, sich unterschiedliche Ziele vornehmen und für diese unterschiedlichen Ziele starke Gründe geltend machen. Der eine nimmt sich vor, möglichst reich zu werden. Der andere nimmt sich vor, sein Leben in den Dienst seiner Mitmenschen zu stellen. Der eine möchte die Wirtschaft ankurbeln, der andere möchte die Natur bewahren für künftige Generationen. Der eine findet sein Ideal in Demut und Armut, Der andere findet sein Ideal in öffentlicher Wirksamkeit und Ausstrahlung. Alles ethische Haltungen, die Sie oder ich unterschiedlich bewerten mögen, die aber innerhalb der Grenzen der allgemeinen Moral bleiben. Darüber hinaus gibt es auch Situationen, in denen jemand zu dem Ergebnis kommt, das, wozu ich von meinem Gewissen her jetzt verpflichtet bin, überschreitet sogar die Grenzen der allgemeinen Moralität. Denken Sie an die Situation des Widerstands, denken Sie an Dietrich Bonhoeffer als eine Figur, an die man dabei denkt. Also in den Konflikt mit der allgemeinen Moral zu kommen, weil man aus ethischen Gründen ein höherwertiges Gut verteidigen muss. Ich bin tief davon überzeugt, dass beide Dimensionen gleich wichtig sind. Man muss sie nur sorgfältig unterscheiden, sonst kommt man zu Fehlschlüssen. Und deswegen ist die Frage nach dem Guten, dem für mich oder eine Gruppe Guten, genauso wichtig wie die Frage nach dem für alle Richtigen. Und das Gegenteil vom Guten ist das Schlechte, das, was ich für meine eigene Lebensführung als so schlecht empfinde, dass ich auf jeden Fall mich anders entscheiden muss.
Sie sind als Theologin natürlich noch jemand, der auch unterscheidet in der Ethik. Also Sie sprechen als evangelischer Christ von einer anderen Ethik, als zum Beispiel die katholische Moraltheologie sie hat. Wie unterscheiden Sie da genau zwischen evangelischer und katholischer Ethik?
Das sind heute ja sicher Akzente, die man setzen kann. Und jede derartige Akzentsetzung hat auch etwas Vergröberndes. Die katholische Moraltheologie ist von ihrer Tradition her einerseits eine Tugendlehre. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Frage nach den Grundhaltungen, die für einen Christen verbindlich sind. Das hat auch eine große Stärke, nicht nur auf die Entscheidung zu achten, sondern auf die Grundhaltung, aus der heraus man ethisch handelt. Und sie hat auf der anderen Seite bei allen Weiterentwicklungen bis zum heutigen Tag eine Tendenz zu einer Gesetzesethik. Das hängt auch ganz stark mit der Rolle des päpstlichen Lehramts zu tun und seinem Anspruch, Weisungen auch in moralischen Fragen zu erteilen und ein Verhältnis zwischen der individuellen Gewissensverantwortung und dem kirchlichen Lehramt vorauszusetzen, bei dem doch dem kirchlichen Lehramt eine klare Weisungsbefugnis zukommt. Die evangelische Ethik ist demgegenüber ganz stark als Verantwortungsethik konzipiert. Sie versteht den Menschen als das antwortende Wesen. Von Gott angeredet, antwortet er auf das Angesprochensein durch Gott. Von der Situation angeredet, antwortet er auf die Herausforderungen, die durch die Lebenssituation des anderen, durch die gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, durch die Herausforderungen unserer Welt gegeben sind. Deswegen haben die kirchlichen Äußerungen zu ethischen Fragen viel stärker den Status eines Denkanstoßes, einer Aufforderung dazu, selber zu einem eigenverantworteten Resultat zu kommen und nicht so stark den Charakter einer gesetzlichen Weisung.
Gibt es denn in Ihrer Beobachtung auch noch sowas oder entwickelt sich in unserer Gesellschaft auch sowas wie eine islamische Ethik nochmal daneben?
Im Augenblick kann man sagen, dass sich in unserer Gesellschaft unterschiedliche islamische Ethiken entwickeln. Es gibt einerseits eine islamische Ethik, die ganz stark an den grundlegenden Weisungen des Islam, mit den fünf Säulen des Islam, mit der besonderen Rolle der Scharia orientiert ist. Und es gibt auf der anderen Seite einen gesellschaftlich integrierten Islam, stärker integrierten Islam, der auch ganz stark von der individuellen Verantwortung des einzelnen Menschen ausgeht. Eine Haltung übrigens, die auch deswegen wichtig ist, weil sie sich dagegen verwahrt, dass der Mensch nur durch ein Merkmal identifiziert wird, nämlich das der Religion, und stärker zur Kenntnis nimmt, dass wir alle multiple Identitäten haben und die gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben, den Status in der Gesellschaft, die Interessen, die man selber verfolgt, die Existenz als Frau oder als Mann, als Junger oder als Alter mit einbringt in die ethische Gestalt des eigenen Lebens.
Sie beschreiben die Ethik in Ihrem Buch in starker Verknüpfung mit dem Freiheitsbegriff, den Sie aufstellen. Wir kennen ja den philosophischen Satz von Karl Friedrich von Weizsäcker zum Beispiel, der mal gesagt hat, die Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Das ist ja ein sehr stark die Freiheit auch eingrenzender Begriff, während wir in unserer Gesellschaft doch sehen, dass die Leute Freiheit sehr stark definieren im heutigen Wirtschaftsleben zum Beispiel, dass es uns gut geht, Befreiung von sozialer Not und so weiter. Wie stark wird denn der Freiheitsbegriff durch ethische Maßregelungen eingeengt?
Ja, mein Ausgangspunkt besteht darin, dass ich den Menschen als ein Beziehungswesen verstehe. Der Mensch existiert nicht als eine Monade in der Weite der Welt. Er ist nicht ein isoliertes Individuum, sondern er ist vom ersten Atemzug bis zum letzten ein Individuum in Beziehungen. Und das, was wir Person oder Individualität nennen, ist doch, wenn man es bis zu Ende denkt, diejenige Beziehungsform, in der ich zu mir selbst in Beziehungen trete, genauso wie ich zu anderen, zu der Welt, in der ich lebe und zu Gott in Beziehung trete. Vom Menschen als Person können wir überhaupt nur deswegen reden, weil der Mensch durch Vernunft und Sprache, durch Gewissen und Verantwortung die Fähigkeit entwickelt, zu sich selbst in Beziehung zu treten. Die Philosophie nennt das ein bisschen abstrakt die Selbstreflexivität des Menschen. Und ich benutze diese Beobachtung, um zu sagen, der Mensch ist immer, auch wenn er von seiner Freiheit Gebrauch macht, in Beziehungen und es gibt keinen Grund dafür, dabei die Beziehung zu sich selbst zu isolieren gegenüber der Beziehung zu anderen. Und deswegen trete ich dem Gedanken entgegen, dass die Rücksichtnahme auf die Freiheit anderer eine Einschränkung meiner Freiheit sei. Ich kann nicht behaupten, dass ich dadurch, dass ich in einer Familie lebe, dass ich Menschen habe, die für mich Verantwortung übernehmen und für die ich Verantwortung übernehme, dass ich dadurch ein geringeres Maß an Freiheit hätte, als wenn ich isoliert leben würde, nur mir selber verantwortlich wäre, aber auch der Einzige wäre, der für mich sorgt. Ich würde das nicht als einen Zugewinn an Freiheit ansehen, wenn das meine Lebensform wäre. Und aus dieser Erfahrung, die ja nun nicht einfach eine individuelle Erfahrung ist, sondern eine Erfahrung, die ich mit vielen Menschen teile, leite ich ab, dass zum Wesen der Freiheit gehört, dass sie sich in der Kommunikation, im Austausch, im Zusammensein mit anderen vollzieht. Deswegen spreche ich von der kommunikativen Freiheit. Und der Ausgangspunkt meiner Ethik besteht gerade darin, nicht jede Rücksichtnahme auf die Freiheit anderer als eine Einschränkung der Freiheit anzusehen. Das mag es auch geben. Das ist dann der Bereich, in dem auch das Recht dafür zu sorgen hat, dass die Freiheit des einen mit der Freiheit des anderen zusammen bestehen kann. Aber das sind eigentlich Grenzphänomene und es ist nicht der Kern dessen, was wir erleben, wenn wir das Leben gemeinsam mit anderen gestalten und dadurch einen Zugewinn an Freiheit erleben.
Ethik, die Grundfragen unseres Lebens, heißt Ihr Buch, Herr Huber. Sie beschäftigen sich darin mit 20 verschiedenen Stichworten zum Thema Ethik. Lassen Sie uns doch mal einige Themen konkret herausnehmen. Ich würde gerne mal das Stichwort Behinderung herausnehmen. Wollen wir den perfekten Menschen? Haben Sie das Kapitel überschrieben? Ist es tatsächlich eine Tendenz in unserer modernen Gesellschaft, dass wir hinstreben zum perfekten Menschen und weg davon, Behinderung als etwas Normales anzusehen?
In dem Kapitel beginne ich ja mit der Schilderung des Umgangs mit Kindern, die eine Trisomie 21 haben, das sogenannte Down-Syndrom, und mit der These einer amerikanischen Autorin, die sagt, es ist richtig, dass solche Kinder gar nicht geboren werden, denn sie gehören eigentlich gar nicht zu unserer menschlichen Art. Man kann daran sehen, es gibt in unserer Gesellschaft eine sehr starke Tendenz zu verhindern, dass Kinder mit einer genetischen oder chromosomalen Beeinträchtigung, dass die zur Welt kommen. Und wir trennen das sehr stark von der Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die behindert sind. Im zweiten Fall sagen wir, wir haben eine Aufgabe, sie einzubeziehen, sie nicht wegzusperren, sie nicht zu diskriminieren, sie nicht von der Gesellschaft auszuschließen. Wir haben eine Aufgabe der Inklusion. Die Behindertenrechtscharta der Vereinten Nationen hat das noch einmal kräftig unterstrichen. Aber auf der anderen Seite versuchen wir nach Kräften zu verhindern, dass Menschen dieser Art überhaupt zur Welt kommen. Ich bin davon überzeugt und viele Erfahrungen bestätigen das auch, dass diese Art des vorgeburtlichen Ausschlusses sich auch auswirkt auf das Empfinden und die Lebenssituation von Menschen, die mit Behinderungen leben müssen, bei allen Inklusionsbemühungen, die wir unternehmen. Und ich glaube zum anderen, dass diese Art des Verhaltens erhebliche Auswirkungen darauf hat, dass wir denken, das Leben insgesamt sei genetisch bestimmt und determiniert. Und umgekehrt daraus auch den Schluss ziehen, wenn die genetische Ausstattung eines Menschen stimmt, dann wird sein Leben schon gelingen. Das ist eine ungeheure Überschätzung der Genetik in zwei Richtungen. Erstens, nur der geringste Teil von Behinderungen ist genetisch, vorgeburtlich, chromosomal bedingt. Die meisten Behinderungen, die Menschen haben, entstehen im Lauf der Lebensgeschichte. Und der andere genauso wichtige Gedanke, unser Leben ist durch viele andere Faktoren geprägt, die nichts zu tun haben mit der genetischen Ausstattung, mit der wir auf die Welt kommen. Und diese Korrektur halte ich ethisch für sehr, sehr wichtig. Sie besagt auch, dass wir die Verletzlichkeit, die Vulnerabilität, wie man das heute nennt, des menschlichen Lebens ernst nehmen und die Würde jedes Menschen auch in seinen spezifischen Begrenztheiten achten müssen. Und die andere genauso wichtige Überzeugung heißt, dass wir Gott mehr zutrauen können als das, was sich aus den genetischen Bedingungen unseres Lebens ergibt, mit mehr Hoffnung in unser Leben hineingehen können, als dass wir uns vorstellen, alles sei schon von Anfang an festgelegt. Diese Offenheit für die Zukunft ist, glaube ich, für menschliches Leben ein ganz zentrales und hohes Gut.
Sie sind ja Mitglied im Deutschen Ethikrat. Nun ist umgekehrt bei diesen ganzen medizinischen Diskussionen, auch bei diesen ganzen Diagnosen, die mittlerweile möglich sind, ist umgekehrt ja auch viel Gutes damit gemacht worden. Wo kann man denn da, wenn man so will, ethische Grenzen setzen in diesem heiklen Bereich der Medizin?
Ich erinnere mich genau daran, dass ich beim Aufkommen der Pränatalmedizin ganz stark von dem Gedanken beeinflusst war, dass für viele Paare eine pränatale, eine vorgeburtliche Klärung, dass sie für ihr Kind nichts befürchten müssen, eine sehr große Hilfe im Prozess der Schwangerschaft sein kann. Und ich habe gedacht, dort, wo Besorgnisse bestehen und man solcher Besorgnisse wegen eine vorgeburtliche Untersuchungen macht und dann stellt sich heraus, es gibt keinen beunruhigenden Befund, ist das ein wichtiger Beitrag dazu, dass die Eltern sich auf die Geburt dieses Kindes freuen und zuversichtlich darauf zugehen. Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass sich das in einer so radikalen Weise umkehren könnte, dass die pränatalen Untersuchungen zum Pflichtprogramm werden und dass bei diesem Pflichtprogramm immer stärker eine Automatik entsteht, dass Frauen, bei denen im Blick auf den Embryo eine Belastung festgestellt wird, mit der Erwartung konfrontiert werden, dass sie die Schwangerschaft abbrechen. Damit habe ich in dieser Schärfe damals, das liegt ja Jahrzehnte zurück, nicht gerechnet und deswegen muss ich jetzt auch die Pränataldiagnostik mit sehr viel stärkeren Vorbehalten sehen, obwohl sie ein ungeheurer Fortschritt der Medizin ist und bleibt. Ich finde die Beratung, in die sie eingebettet ist, in sehr vielen Fällen unzureichend. Ich finde den Umgang mit der Freiheit der Eltern von der Möglichkeit, Gebrauch zu machen oder nicht, diesen Umgang finde ich nicht so ausgestaltet, wie ich mir das wünschen würde. Und vor allem, es ist eine Pflicht der Menschlichkeit, jeden Automatismus zwischen einer Diagnose und der Folgerung des Schwangerschaftsabbruchs zu unterbinden, jeden Automatismus zu unterbinden. Wir mussten uns dann ja noch mit dem nächsten Schritt auseinandersetzen, von der Pränataldiagnostik zur Präimplantationsdiagnostik, also der Diagnose an künstlich in der Petrischale hergestellten Embryonen. Und diese Diagnose hat den Effekt, dass schon, um sie zu ermöglichen, weit mehr Embryonen hergestellt werden müssen, als überhaupt implantiert werden sollen. Und damit tangiert dieser Weg die elementarsten Voraussetzungen, die wir bisher überhaupt an die künstliche Herstellung von Embryonen gebunden haben, nämlich solche Embryonen sollen nur hergestellt werden zum Zweck der menschlichen Reproduktion und deswegen dürfen nicht mehr hergestellt werden, als auch implantiert werden sollen. Mit diesem Grundsatz haben wir faktisch durch die Zulassung der PID, der Präimplantationsdiagnostik, gebrochen. Und das kann und wird nach meiner Befürchtung in nächsten Schritten Weiterungen haben, die über den unmittelbaren Anlass, nämlich schwere genetische Belastungen in den Herkunftsfamilien aufzugreifen und mit ihnen menschenfreundlich und menschenwürdig umzugehen. Über diesen Anlass wird das, so befürchte ich, weit hinausgehen.
Also Besorgnis bei diesem Stichwort. Ein zweites Stichwort aus Ihrem Buch, Herr Huber, das ich gerne aufnehmen möchte, ist das Stichwort Wissenschaft. Dürfen wir alles, was wir können? Das ist eine Frage, die uns ja wirklich auch häufig beschäftigen muss. Nun heißt es ja im Volksmund, also beim Klonen zum Beispiel, heißt es ja gerne, die Wissenschaftler wollten den lieben Gott spielen. Beobachten Sie das auch manchmal so?
Ja, ich halte diese Aussage, die Wissenschaftler spielen den lieben Gott, in jedem Fall für verfehlt. Auch Wissenschaftler, die weit ausgreifen in dem, was sie realisieren wollen, sind doch weit davon entfernt, Gott sein zu können. Und wenn sie alles tun, was sie tun können, dann erweist sich das ja gerade nicht als göttlich, sondern in einem problematischen Sinn als menschlich. Man muss sich ja mal im Blick auf Gott an die Überlegung des großen Philosophen Leibniz erinnern, der gesagt hat, unter allen möglichen Welten hat Gott die beste geschaffen. Das heißt, er hat nicht alles verwirklicht, was er tun konnte, wenn wir mal an dieser Fassung des Schöpfungsgedankens auch nur einen Augenblick uns orientieren. Es ist eine menschliche Anmaßung, wenn man meint, alles tun zu sollen, was man tun kann. Es ist kein Ausdruck menschlicher Freiheit. Die menschliche Freiheit zeigt sich gerade in der Kraft zur Unterscheidung, in der Fähigkeit auszuwählen, was man tun will und was man unterlässt. Insofern ist es auch nicht ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, wenn man daran erinnert, dass Wissenschaftler unter unterschiedlichen Möglichkeiten des Handelns diejenigen auswählen sollten, die ethisch am ehesten zu vertreten ist. Alles, was über die Bildung von Chimären, um ein Beispiel zu nehmen, also Tier-Mensch-Mischwesen diskutiert wird, das sind doch Beispiele dafür, dass ganz klar die Wissenschaft um ihrer eigenen ethischen Qualität willen auch deutlich sagen muss, was sie nicht tut.
Aber auch hier plädieren Sie natürlich sehr stark an die Verantwortung, an die Selbstverantwortung der Wissenschaft.
Also ich glaube, dass man ganz klar sagen muss, es gibt einen Vorrang der unmittelbaren Verantwortung der einzelnen Wissenschaftler und der Wissenschaftsorganisationen, der Institutionen, in denen Wissenschaft getrieben wird. Es gibt auch eine Verantwortung der Gesellschaft. Es gibt auch Situationen, in denen bestimmte Einsichten gesetzlichen Niederschlag finden müssen und bestimmte Grenzziehungen auch gesetzlich ganz klar festgelegt werden müssen, in wichtigen Fragen auch international. Noch einmal muss man das Klonen dabei nennen. Wir brauchen selbstverständlich eine weltweite Ächtung des Klonens durch die Wissenschaftsorganisationen, aber auch durch die internationale Rechtsgemeinschaft.
Das letzte Kapitel in Ihrem Buch, Herr Huber, behandelt das letzte Kapitel in unserem Leben, nämlich das Sterben. Gibt es sowas wie ein ethisch vertretbares Sterben?
Es gibt ein ethisch vertretbares Sterben dann, wenn das Sterben als ein Teil des menschlichen Lebens angesehen wird und deswegen auch die Würde des Sterbenden genauso geachtet wird wie die Würde desjenigen, dessen Tod in einer noch unbekannten Ferne liegt. Aber zu der Würde des Sterbens gehört es auch, einen Menschen gehen zu lassen, wenn medizinisch für ihn nichts mehr geht. Es gibt also von daher auch eine Verpflichtung dazu, eine für den Betroffenen sinnlos wirkende Lebensverlängerung nicht einfach fortzusetzen, sondern auch zu entscheiden, dass die Apparate unterstützte Weiterführung von Organfunktionen an ein Ende gebracht wird, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam eingesetzt hat. Und das muss man ganz klar unterscheiden und deswegen ist eine solche ethische Überlegung so wichtig. von dem, was umgangssprachlich die aktive Sterbehilfe genannt wird, also die ärztliche Beihilfe zum Suizid oder die Tötung auf Verlangen. Wenn wir das in den Bereich ärztlichen Handelns einbeziehen, wenn wir das für die normale Form eines sogenannten selbstbestimmten Sterbens halten, dann machen wir das menschliche Leben zu einem verfügbaren Gut und nehmen seiner Unantastbarkeit die Basis.
Also für Sie nicht analog zur Freiheit zum Leben, auch eine Freiheit zum Sterben?
Es gibt eine Freiheit im Sterben und ich glaube, es gibt viele Formen dazu, diese Freiheit im Sterben auch so auszugestalten, dass Menschen, die Angst genommen werden kann, deretwegen sie eine Freiheit zum Sterben fordern. Denn das hat in sehr vielen Fällen doch den Charakter einer Angst, im Fall des Suizids sehr oft einer Angst vor dem Leben, einer Angst vor der Einsamkeit, im Fall der Forderung nach aktiver Sterbehilfe bei schwerer Krankheit, die Angst vor unsäglichem Leiden und vor dessen Verlängerung durch die Apparatemedizin. Und da muss man doch sagen, ein sehr bedachtsamer, aber auch konsequenter Einsatz der Palliativmedizin, die Beachtung von Patientenverfügungen, vor allem von Aufträgen an Personen des eigenen Vertrauens, die Begleitung im Sterben durch Hospize und andere Maßnahmen stehen uns doch heute zur Verfügung, sodass es nicht notwendig ist, dass Menschen aus einer solchen Angst heraus etwas verlangen, was mit der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens nicht vereinbar ist.
Darf ich Sie zum Schluss fragen, Herr Huber, wie haben Sie selber da vorgesorgt? Haben Sie das alles gemacht, was Sie gerade aufgezählt haben?
Ja, ich habe eine Patientenverfügung, deren zentraler Punkt ist, eine Person meines Vertrauens zu beauftragen, wenn ich mich nicht mehr selber äußern kann, auf dem Hintergrund unserer Gespräche, die wir darüber geführt haben, dann für mich zu sprechen. Das werde ich vielleicht in einer Revision dieser Patientenverfügung noch einmal zusätzlich verstärken, weil ich immer deutlicher spüre, dass ich die Situation, die eines Tages eintreten mag, ohnehin heute nicht vorwegnehmen kann, sodass Festlegungen, die ich heute treffe, dann in der Situation vielleicht gar nicht mehr angemessen sind, sondern es besser ist, wenn jemand anders dann für mich spricht, von mir her und meiner Situation her denkt und dann mit dem behandelnden Arzt zusammen die beste Lösung findet.
Der frühere Berliner Bischof und protestantische Ethiker Wolfgang Huber im Gespräch mit Hans-Jörg Schulz. Ethik, die Grundfragen unseres Lebens, heißt Wolfgang Hubers Buch. Es ist im CH Beck Verlag erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.